Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Diesen O-Ton von Ola Källenius, dem Daimler-Chef, hatten wir bereits letzte Woche in dieser Sendung im Programm, als die Daimler-Bilanz vorgestellt wurde.
Ein Auto ist ja heute quasi nicht nur ein Smartphone on Wheels, es ist auch ein Supercomputer on Wheels.
Und dass Autos heute Supercomputer sind, sorgte jetzt für Probleme, denn es gibt gar nicht genug Mikrochips auf dem Markt. Einer der wichtigsten Produzenten ist Infineon. Wir berichten heute über die Hauptversammlung, aber vorab schon einmal Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss zu der Frage, warum nicht genug Chips da sind.
Halbleiter, auch wenn man es kaum glauben mag, haben ein Verfallsdatum. Irgendwann können wir die auch aus Qualitätsüberlegungen nicht weiterverwenden. Deswegen legen wir keine endlosen Bestände an Lager.
Reinhard Ploss. Außerdem schauen wir auf die Lage des Bayer-Konzerns und die Frage, wie sehr der Rückversicherer Munich Re von der Corona-Krise getroffen ist. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal nach Frankfurt am Main zu unserer Börsenreporterin Claudia Wehrle. Erneut Riesenaufregung um die Aktie von GameStop, dem Videospielhändler. Die Aktie geht erneut unter die Decke. Zeitweise musste der Handel ausgesetzt werden. Erinnert an die Vorgänge Ende Januar mit konzertierten GameStop-Käufen von Kleinanlegern gegen Hedgefonds. Der Dow Jones weiter auf Rekordkurs. Nähern wir uns wieder Spekulationsblasen an der Börse, Frau Wehrle?
Ja, dieser Eindruck kann durchaus entstehen. Ein Grund für die steigenden Kurse, für das Rekordniveau bei den Indizes an den US-Börsen ist sicherlich die Politik der US-Notenbank. Notenbankchef Jerome Powell betont hier immer wieder, Amerika habe noch immer mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Viele Menschen haben ihren Job verloren, also müsse die Notenbank das ihre tun, um die wirtschaftliche Lage zu entspannen. Das heißt also, die Zinsen bleiben erst einmal niedrig und das wiederum bedeutet, dass Geldanlage in Aktien nach wie vor sehr attraktiv ist. Gut, was jetzt auffällt, gerade Hightech-Papiere haben in den USA zuletzt einen wahren Boom erlebt. Kurz vor der Sendung habe ich mit Michael Heise darüber gesprochen. Michael Heise ist Chefvolkswirt bei HQ Trust. Wie dieser Boom bei Hightech-Aktien zu erklären ist, wollte ich von Michael Heise wissen und hier ist seine Antwort.
Also ich glaube, da gibt es kurz- und langfristige Gründe. Zu den kurzfristigen zählt ein enormer Boom der Nachfrage nach allen Waren mit konsumnahen Waren, mit Elektronik. Wenn man anschaut, wie die Nachfrage nach PCs, Tablets und Laptops geradezu stürmisch gestiegen ist, aber viele andere Elektronikartikel auch nachgefragt werden. Auch eine Folge der Corona-Shutdowns übrigens, bei denen man keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen konnte. Das ist der kurzfristige Grund. Und der langfristige Grund ist, dass eben die Digitalisierung als Trend durch die Corona-Pandemie massiv verstärkt wurde. Das sind natürlich die bekannten Stichworte wie mehr Homeoffice, mehr Videoconferencing, weniger Reisen, Online-Dienstleistungen, E-Commerce. Das ist ein langfristiger Trend, der jetzt verstärkt wurde und das hilft natürlich den Tech-Werten sehr.
Was auch auffällt, Privatanleger entdecken das Zocken an der Börse, also dass beispielsweise Aktien des Videospieleanbieters GameStop zeitweise in schwindelerregende Höhen geschossen sind, ist ja nur ein Beispiel. Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist, glaube ich, zu erklären mit einer doch enorm hohen Risikobereitschaft der Anleger in verschiedenen Marktsegmenten. Die Minizinsen, die veranlassen viele dazu, Risiken einzugehen und auch schnelle Gewinne zu suchen. Das sind natürlich sehr riskante Sachen für die, die dann zu spät auf einen solchen Zug aufsteigen. Es ist aber, glaube ich, keine Entwicklung, die die Finanzmarktstabilität generell in Frage stellt.
Spielt da möglicherweise auch eine Rolle, dass Apps das Handeln erleichtern, dass man im Netz leicht Gleichgesinnte findet, mit denen man gemeinsame Sache machen kann?
Das ist absolut der Fall. Es gibt ja Plattformen, über die die Koordination der Anleger praktisch stattfindet und das Trading, das Handeln ist über Apps sehr einfach und weitgehend kostenfrei möglich. Also die Technologie spielt hier eine ganz wichtige Rolle.
Bitcoin möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Die Cyberwährung erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Steckt dahinter der Wunsch, das Geld auf andere Art und Weise sicher anzulegen?
Ja, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Natürlich ist auch bei Bitcoin der Spekulationsgedanke sehr präsent, dass man schnell viel Gewinn einfahren kann. Aber es ist noch mehr dahinter, eben die Skepsis vieler, die in Bitcoin investieren. über die Stabilität auch der großen Währung, unseres Papiergeldes, wie es so schön heißt. Viele denken, dass man mit Bitcoin, das ja ein dezentrales Anlagemedium ist und dem Zugriff der Behörden weitgehend entzogen ist, dass man da sicherer ist. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der sich im Laufe der Zeit dann auch wieder verflüchtigen wird, weil ich keinen Crash unserer Papiergeldwährungen sehe. Aber im Moment spielt das bei vielen eine Rolle.
Wie ist das jetzt alles einzuordnen? Sind das Warnsignale? Ist zu befürchten, dass es bald zu einem großen Knall kommt?
Das sehe ich nicht so. Wir sehen ganz klare Übertreibungen in bestimmten Marktsegmenten, über die wir gesprochen haben. Bestimmte Finanzinnovationen führen zu spekulativen Übertreibungen. Aber sowas hat es natürlich in Hossphasen der großen Märkte immer gegeben. Ich würde nicht sagen, dass die breiten Aktienmärkte krass überbewertet sind. Das größte Risiko für einen Knall an den Aktienmärkten wäre ein abrupter Anstieg der Zinsen. Das wäre ein großes Problem, aber da stehen die Notenbanken davor, das zu verhindern.
Sagt Michael Heise von HQ Trust.
Ja, und der spricht von einer Hoss-Phase. Gibt es sie denn beim DAX heute?
Ja, das ist eher ein Wechselspiel zwischen Hoffen und Bangen. Immerhin von seinem Tagestief konnte sich der DAX erholen. Er steht jetzt nur noch leicht im Minus bei 13.957 Punkten.
Wir kommen gleich noch ausführlich zu der Bayer-Bilanz. Schon mal der Blick auf die Börsenreaktion.
Mit den Zahlen war man überhaupt nicht zufrieden, so viel sei schon mal verraten. Es stehen tiefrote Zahlen in den Büchern. Bayer-Aktien sind große Verlierer im DAX, sie geben fast 4% nach.
Auffällig heute die Anteilsscheine von Extron, dem Chip-Industrie-Ausrüster. Auch da der Mangel an Computerchips ein Thema?
Das ist richtig. Extron ist ein Unternehmen, das Anlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern und Nanomaterialien produziert. Und die Extron-Aktien heute satte 10% im Plus.
Europas größter Softwarehersteller SAP will seine Aktionäre an dem gestiegenen Gewinn im Vorjahr teilhaben lassen. Das hören die sicher gerne, oder?
Sollte man meinen, aber SAP-Aktien sind deutlich im Minus, minus ein halbes Prozent. Die Waldorf habe im vergangenen Jahr unterm Strich noch 5,28 Milliarden Euro verdient, also 57% mehr als zuvor. Und das, obwohl SAP mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen hatte.
Ja, dann bleibt uns noch der Blick auf das Gold, auf den Anleihemarkt und auf den Kurs des Euro.
Der Euro kostet 1,2230 $. Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,36 auf minus 0,32% und die Feinunze Gold 1,787,62 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Es ist das vielleicht drängendste aktuelle Problem für die Industrie weltweit. Händeringend werden Mikrochips gesucht. Die EU-Länder forcieren Unternehmensallianzen. US-Präsident Biden will sogar per Dekret jetzt vorgehen. Ohne die Chips können keine Autos gebaut werden, keine Fabrikautomatisation stattfinden. Ohne die Chips geht gar nichts. Einer der wichtigsten Produzenten ist Infineon. Zunächst selbst von der Pandemie ziemlich getroffen, aber jetzt eines der gefragtesten Unternehmen überhaupt. Von der Hauptversammlung des Münchner Konzerns berichtet unser Korrespondent Michael Watzke.
Eine Rede von Infineon-Chef Dr. Reinhard Ploss hat im besten Sinne immer auch etwas von Sendung mit der Maus. Denn wie ein leicht zerstreuter Professor erklärt Ploss gern sehr anschaulich, was Infineon eigentlich so alles produziert. Von Automotive-Halbleiter bis CO2-Filter. Infineon mache es seinen Kunden so leicht wie möglich.
Zum Beispiel, indem wir auch mit unseren Mikrochips gleich die Software dazu liefern. Ich nenne unsere Lösung deshalb gerne Instant-Elektronik. Ihre Anwendung ist ähnlich einfach wie eine Tasse Instant-Kaffee zubereiten. Einmal umrühren und fertig.
Wir würden den Kaffee gern umrühren, klagen viele Kunden, aber wir kriegen ja keinen. Vor allem die Autofirmen leiden unter einer Chip-Krise. Letzten Sommer brauchten sie wegen der Pandemie weniger Halbleiter, jetzt kriegen sie nicht genug. Ein Grund Corona, ein weiterer, chinesische Firmen kaufen wegen des Handelsstreits mit den USA die Märkte leer. Und in Texas legt der scharfe Wintereinbruch die Chipfabriken lahm. Infineon zieht auch deshalb die Eröffnung seines neuen Chipwerkes im österreichischen Villach um 3 Monate vor.
Infineon ist anpassungsfähig. Wir haben uns in allen Bereichen des Unternehmens und an allen Standorten zügig auf die neue Situation infolge der Pandemie eingestellt. Wir sind in vielen unterschiedlichen Zielmärkten und in allen Regionen der Welt breit aufgestellt. Läuft es in einem unserer Märkte mal schlechter, wie im letzten Geschäftsjahr im Automotive-Markt, können wir das durch unsere Präsenz in anderen Märkten ausgleichen.
Tatsächlich ist Infineon bisher leidlich gut durch die Covid-Krise gekommen. Mit 8,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Ergebnismarge von mehr als 13% liefen die Geschäfte 2020 nur wenig schlechter als im Jahr davor. Quasi nebenbei stemmte das Münchner Unternehmen auch noch die größte Übernahme seiner gesamten Firmengeschichte, die des US-Chip-Herstellers Cypress.
Unter erschwerten Bedingungen mit Reise- und Kontaktbeschränkungen haben wir die Integration der neuen Geschäftsteile erfolgreich vorangetrieben. Inzwischen arbeiten weltweit 46.700 Menschen für Infineon. Das neue Infineon ist weit mehr als die Summe der beiden Unternehmensteile.
Zum neuen Infineon gehört bald auch eine Frau im Vorstand. Constanze Hufenbecher, bisher Finanzchefin bei Lufthansa Technik, übernimmt das neu geschaffene Ressort Digitale Transformation. Heute bei der Hauptversammlung grüßte Hufenbecher schon mal digital per Videobotschaft.
Am 15. April nehme ich meine Arbeit als Chief Digital Transformation Officer im Vorstand von Infineon auf. Ich werde in dieser Rolle dafür sorgen, dass wir die enormen Potenziale der digitalen Transformation für das Unternehmen bestmöglich ausschöpfen.
Mit Hufenbecher, die schon vor 15 Jahren bei Infineon war, steigt die Frauenquote im Vorstand von 0% auf 20%. Die Transformation bei Infineon ist in vollem Gange.
Michael Watzke zum Aktionärstreffen von Infineon und einen ausführlichen Hintergrund mit dem Titel Die Macht der Mikrochips von meiner Kollegin Silke Hane können Sie hören und lesen unter deutschlandfunk.de. Und wir kommen jetzt zu Bayer, eben im Börsengespräch schon kurz angesprochen. Nach einem durchwachsenen Jahr will der Agrarchemie- und Pharmakonzern die Probleme vergangener Jahre hinter sich lassen. Die Leverkusener wollen den teuren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken. Auch die Perspektive für die Agrarsparte hat sich zuletzt deutlich verbessert. Erst einmal aber standen heute die Zahlen für das vergangene Jahr an. Vivien Leue berichtet.
Unterm Strich steht ein immenser Verlust. 10,5 Milliarden Euro Minus verzeichnete der Bayer-Konzern 2020, unter anderem wegen hoher Abschreibungen im Agrargeschäft. Im Vorjahr machte der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen noch einen Gewinn von gut 4 Milliarden Euro. Vorstandschef Werner Baumann zeigte sich am Morgen bei der Vorstellung der Bilanz dennoch zufrieden.
Unter dem Strich lag unser bereinigtes Ergebnis trotz der Währungseffekte, trotz Umsatzausfällen im Zusammenhang mit Covid und trotz erheblicher Preiseinbußen bei zwei unserer Pharmaprodukte in China auf dem Niveau des Vorjahres. Zur Erinnerung, das war 2019 der höchste Wert, der jemals bei Bayer erzielt wurde.
Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA stagnierte 2020 bei nahezu 11,5 Milliarden Euro. Der Umsatz sank wegen negativer Wechselkurseffekte auf 41,4 Milliarden Euro. Wie ein Damoklesschwert hing auch im vergangenen Jahr der Glyphosat-Rechtsstreit in den USA über dem Konzern. Die tiefroten Zahlen, sie liegen unter anderem an milliardenschweren Rückstellungen hierfür. Bayer hatte 2018 bei der Übernahme des Agrarchemieriesen Monsanto auch dessen juristische Probleme übernommen. Seitdem hat sich der Wert der Bayer-Aktie in etwa halbiert. Immerhin, eine Einigung vor Gericht könnte kurz bevorstehen.
Wir haben uns mit den Klägeranwälten auf einen überarbeiteten Vorschlag geeinigt, wie wir mögliche künftige Klagen managen und auch beilegen wollen. Jetzt muss das Gericht die neue Einigung prüfen.
Stimmt der Richter zu, könnte Bayer dieses Kapitel endlich schließen und etwas unbelasteter in 2021 agieren. Allerdings bleibt die Unsicherheit durch die Pandemie. Finanzvorstand Wolfgang Nickel.
Wenn wir eine etwas breitere Perspektive auf 2021 einnehmen, dann steht natürlich die Bekämpfung von Covid-19 weiterhin an erster Stelle. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Sie wird die Menschen und auch die Märkte weltweit weiter beeinflussen.
So hat Bayer im vergangenen Jahr in seiner Consumer Health Sparte zum Teil geringere Umsätze gemacht, weil die Menschen durch die Abstandsmaßnahmen weniger krank waren. Dafür halbierten sich die Reisekosten der rund 100.000 Bayer-Mitarbeiter weltweit. Auch an anderer Stelle könnte die Pandemie für neues Wachstum sorgen.
Vor diesem Hintergrund hoffen wir sehr, dass wir durch unsere Kooperation mit CureVac und eine hoffentlich folgende Zulassung für das von CureVac entwickelte Vakzin schon in diesem Jahr an der Impfstoffproduktion mitwirken können.
Der Impfstoff soll unter anderem im Wuppertaler Bayerwerk hergestellt werden. Mit solchen Zukäufen und Kooperationen sieht Konzernchef Werner Baumann das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet.
Wir haben die Transformation unseres Unternehmens weiter vorangetrieben, unsere Produktpipelines weiterentwickelt und über alle Geschäftsfelder hinweg in neue Technologien investiert.
Große Hoffnungen setzt Baumann hier insbesondere in den Aufbau einer Plattform für Zell- und Gentherapien.
Mit dieser Plattform können wir an bahnbrechenden Innovationen arbeiten, um Krankheiten zu behandeln oder sie sogar zu heilen. Das betrifft zum Beispiel die bisher unheilbare Nervenkrankheit Parkinson.
Dennoch, das sind langfristige Planungen. Für das aktuelle Jahr bleiben bei Bayer Unsicherheiten.
Unsere Korrespondentin Vivian Leue über Bayer und den Ausblick. Und wir kommen zu einer weiteren Bilanz. Die Corona-Pandemie hat dem Rückversicherer Munich Re im abgelaufenen Jahr einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Mehr dazu jetzt von Gabriel Wirth.
Die Corona-Pandemie hat die Bilanz der Munich Re im vergangenen Jahr deutlich belastet. Vor allem für ausgefallene versicherte Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele in Tokio und für Betriebsunterbrechungen musste der Rückversicherer rund 3,5 Milliarden Euro bezahlen. Vor diesem Hintergrund ist Vorstandschef Joachim Wenning insgesamt zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr.
Die Corona-Pandemie ist bekanntlich ein systemisches Risiko und wir haben diesen echten Stresstest erneut sehr gut bestanden. Die Covid-19-Belastungen waren branchenweit hoch, auch für uns, aber wir konnten sie gut verkraften und wir konnten zusätzlich sich bietende Wachstumsmöglichkeiten trotzdem nutzen.
So konnte der Konzern bereits zu Jahresbeginn deutlich mehr Versicherungen abschließen und auch die Preise anheben. Sie stiegen im Schnitt um 2,4% und so bleibt der Vorstand für dieses Jahr auch weiter zuversichtlich. Der Gewinn soll wieder deutlich gesteigert werden auf 2,8 Milliarden Euro. Die Geschäftsführung rechnet mit deutlich weniger Schäden durch Corona, trotz der nach wie vor anhaltenden Pandemie. Dazu der Finanzvorstand Christoph Jurecker.
Die Pandemie läuft natürlich noch weiter. Es werden noch weiterhin Veranstaltungen abgesagt. Aber wir haben in der Regel Jahresverträge. Wir als Rückversicherer mit den Erstversicherern und auch die Erstversicherer haben oft Jahresverträge mit ihren Kunden, sodass der Versicherungsschutz für viele Kunden ausläuft und dann auch nicht verlängert wurde, sodass wir einfach dann auch weniger betroffen sind von Ereignissen, wenn sie dieses Jahr stattfinden.
Naturkatastrophen spielten dagegen im vergangenen Jahr eine untergeordnete Rolle. Hier gab es versicherte Schäden von weniger als 1 Milliarde Euro. Das liegt unter dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre. Kein Grund zum Aufatmen, meint Vorstandschef Wenning.
Der klimabedingte Trend, der lässt sich nicht runterbrechen auf Jahresprognosen. Also wie der sich auswirkt auf das nächste Jahr oder auf das übernächste Jahr, ist überhaupt nicht bestimmbar. Wo wird er sich aber deutlich zeigen, wenn es auch nicht im nächsten Jahr ist, aber über die Zeit? Das ist insbesondere dort, wo die wetterbedingten Phänomene natürlich eine besonders starke Rolle spielen.
Als Beispiele nennt er die Dürrekatastrophen, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Waldbrände in den USA, Australien und Asien. Der Ausstieg aus Nord Stream 2 aufgrund der US-Sanktionen spielte dagegen keine Rolle. Das sei ein einzelner Vertrag eines Tochterunternehmens gewesen und habe geschäftlich keine Bedeutung, hieß es. Und für die Aktionäre gab es eine gute Nachricht. Die Dividende soll konstant bleiben für das abgelaufene Jahr und das trotz des Gewinneinbruchs und zwar bei 9,80 Euro je Aktie.
Herber Gewinneinbruch beim Rückversicherer Munich Re. Ein Bericht von Gabriel Wirth. Trotz weiter geschlossener Läden und Restaurants hält sich die Stimmung der deutschen Verbraucher leicht auf. Bianca von der Au berichtet.
Seit mehr als 2 Monaten sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen. Die Menschen können nicht in den Innenstädten bummeln und shoppen gehen. Einkäufe außer Lebensmittel müssen online per Mausklick von zu Hause aus erledigt werden. Wird sich das ändern, wenn die Läden wieder auf sind? Kommt damit auch die Kauflaune zurück? Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der DK Bank, ist ziemlich optimistisch.
Das dürfte sich ziemlich deutlich und sehr schnell ändern. Das letzte Jahr war ja da so eine kleine Blaupause nach dem ersten Lockdown. Wir dürfen da mit einer kräftigen Konsumbelebung rechnen.
Die Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung deuten zumindest eine kleine Trendwende an. Demnach hat sich für März die Kauflaune der Verbraucher leicht aufgehellt. Nachdem die Lust zu shoppen im Vormonat noch auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 eingebrochen war. Für den Einzelhandel wird es dennoch ein langer Weg zur Erholung.
Allerdings für den Einzelhandel wird das keine vollständige Kompensation bringen, denn die Winterware, die wird jetzt nicht mehr oder allenfalls zu besonders hohen Nachlässen verkauft werden können.
Zugleich haben die Deutschen so viel Geld gespart wie lange nicht. Das heißt, Geld zum Ausgeben wäre da. Doch hier bremst die Gesellschaft für Konsumforschung den Optimismus. Zu größeren Anschaffungen, etwa von Möbeln, Computern oder Autos, seien die Menschen erst wieder bereit, wenn der harte Lockdown endgültig vorbei ist. Anders in den USA, wo es dank der $600-Stimulus-Schecks für die Bürger zu einem regelrechten Konsumrausch kam. Den sieht DekaBank-Experte Scheuerle auf Deutschland nicht ganz so stark zukommen.
Die Amerikaner waren schon immer das konsumfreudigere Völkchen im Vergleich zu den Deutschen. Aber die Erleichterung über das Ende der Beschränkungen, auch gepaart mit dann einem milderen Wetter, das sollte schon helfen, hier den Konsum zu beschleunigen, zu beleben.
Und das wäre auch dringend nötig, denn der private Konsum ist eine wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird der Konflikt in der Großen Koalition über die Besetzung des Wirtschaftssachverständigenrats, der sogenannten Fünf Weisen.
Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Frage: Woran ist zu erkennen, dass bald Bundestagswahl ist? Antwort: Das Klima zwischen den Regierungslagern wird rauer. Gerade hat die SPD verhindert, dass der ihr nicht genehme Vorsitzende, der Freiburger Marktwirtschaftler Lars Feld, eine weitere Amtszeit erhält. Er scheidet nun am Sonntag aus. Weil nun umgekehrt die Union ihr nicht genehme, weil zu linke Nachfolgekandidaten blockiert, schrumpft der Rat vorerst auf 4 Mitglieder. Auch früher waren exzellente Leute Mitglied, die allerdings mehrheitlich den Mainstream in der Ökonomie abbildeten und politisch unbequem waren. Menschen also, die auf Prinzipientreue pochten, auf wirtschaftliche Stabilität setzten und Ausgabendisziplin predigten und vor einer ausgreifenden Sozialpolitik eher warnten. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth beklagt: In der Sache kommen die Koalitionäre keinen Schritt weiter. Mitten in der Krise wird ein wichtiges Beraterteam der Regierung auf offener Bühne zerlegt. Die eigentliche Frage ist: Wie unabhängig können die Wirtschaftsweisen überhaupt sein, wenn sie von der Regierung berufen werden? Vertreten sie ihre Positionen etwa nach Parteisympathien? Der Sachverständigenrat braucht kluge Ökonomen mit pragmatischem Blick und erkennbarer Unabhängigkeit. Bräuchte, muss man gerade leider sagen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert die Reaktion des CDU-Vorsitzenden. Das hätte sich Armin Laschet wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass er Olaf Scholz einmal einen Apparatschik der SPD nennen würde. Das klingt ja fast schon wie Helmut Kohl. Für einen Ministerpräsidenten gehört sich solche Polemik eigentlich nicht. Und als frischgebackener CDU-Vorsitzender in einer großen Koalition den SPD-Finanzminister abzukanzeln, klingt auch nicht sehr überzeugend. Aber als Kanzlerkandidat? Noch ist es Armin Laschet nicht, aber er redet schon so. Anders gesagt, er redet so, weil er es werden will. Die Gelegenheit war auch deshalb so günstig, weil es um einen profilierten liberalen Ökonomen ging, Lars Feld, den Scholz und die SPD nicht mehr im Sachverständigenrat haben wollen. Im Hintergrund quietscht die Schuldenbremse. Zu ihr hat Laschet zwar ein durchaus rheinisches Verhältnis, aber nicht auf die Pauke zu hauen, hätte allen Anhängern von Friedrich Merz das Vorurteil bestätigt, Laschet sei ein Apparatschik der CDU. Vermutet die FAZ.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meiner Kollegin Silke Hane. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie nach den Nachrichten Deutschland heute. Ein Thema dann: Hausgeburten sind so gefragt wie nie.